Wir wollen sprechen über Werder Bremen. Das ist am Ende so knapp, ihr könnt es nicht sehen, aber ich mache meine Daumen und Zeigefinger gerade sehr eng zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, so knapp am Europapokal vorbei geschlittert. Wie das passieren konnte, das wollen wir jetzt besprechen mit Jana Betten von Radio Bremen und der ARD, jetzt hier im Rasenfunk Royal.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Viel, viel mehr als nur bla 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 wird es jetzt hier geben. Und zwar von Jana Betten. Jana, wie schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
Ja, finde ich auch. Ich habe mich gefreut, dass du mich einlädst. Und ich finde es auch super schön, dass du gleich den Thomas Doll, den alten HSVer, vorne ins Intro geschnitten hast.
Ja, ich weiß. Aber hat er das nicht im Dress von Borussia Dortmund damals gesagt? Mit dem alles bla bla bla?
Ja, glaube ich schon. Aber du weißt ja, ne? Manchmal hat man einen Verein und dann ist man auch so ein bisschen darin abgestempelt.
Ja, das ist mir schon zu Ohren gekommen, dass das manchmal so sein sollte. Das habe ich aber natürlich nur gemacht, um dich hier auf Touren zu bringen, weil ich mir gedacht habe, hier muss Pep rein von Anfang an. Wobei die Tabellenkonstellation am Schluss den Pep ja selber reingebracht hat. Also du hast ja wie alle Gäste auch mehrere Aspekte mitgebracht und einer davon ist, kurz gesagt, wo sind die fehlenden Tore? Denn das am Ende war es nur die Tordifferenz, die darüber entschieden hat, dass der erste FC Heidenheim um die Qualifikation zur Europa Conference League mitspielen darf. Ja, wo sind sie denn, die Tore? Wo hat Werder sie liegen lassen?
Tja, wo sind sie, die Tore? Das ist echt die entscheidende Frage, weil sie sind natürlich nicht liegen geblieben beim 4:1 gegen Bochum beim letzten Saisonspiel, obwohl man da hätte man natürlich sagen können, oh, da hätten sie auch höher gewinnen können.
Ja.
Aber letztlich sind sie natürlich in den 33 Spielen, die zuvor stattgefunden haben, ja, da haben sie liegen lassen. Ne? Werder hat es geschafft, konstant, unkonstant zu spielen und natürlich ganz bitter ist, ein Punkt aus den Spielen gegen die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim, und da erinnere ich natürlich auch gerne in der Hinrunde, ne? Zweimal ein 2:4 gegen beide Aufsteiger. Man kann natürlich sagen, Heidenheim, ja, die haben den Platz 8 erreicht, im Gegensatz zu Werder, haben die Saison natürlich noch einen Tick besser gespielt, aber trotzdem, das ist natürlich ja für diesen Platz dann einfach nicht gut genug. Das muss man dann einfach so sagen. Und das sind dann natürlich die 2 Tore, die fehlen. Du kannst natürlich auch einfach mal sagen, es ist ein Sieg, der fehlt. Wo ich dann das Beispiel gegen Gladbach nehme, ne, mit dem Handelfmeter, da habe ich nach dem Spiel schon gesagt, okay, das ist er, diese Handelfmeterentscheidung, das kostet Werder Platz 8.
Ehrlich, man natürlich das hast du damals nicht. Schon gesagt?
Ja, das habe ich weiß noch, nach Schlusspfiff dachte ich, okay, das war Platz 8. Mhm, okay. Und du kannst natürlich gegen Darmstadt beim Rückspiel auch sagen, ne, da gab es ja die VAR-Entscheidung zugunsten von Werder nach dem Patzer von Michael Zetterer hinten raus. Aber natürlich ist das Gladbach-Spiel noch näher dem Saisonende entgegen gewesen. Und da war es für mich dann ganz klar, okay, das ist Platz 9. Da wusste man natürlich noch nicht, ne? Leverkusen musste den Pokal ja noch gewinnen. Ja, die Chancen standen da schon relativ gut gegen Lautern im Finale. Jetzt nichts gegen die Lautern-Fans, seien sie mir nicht böse. Aber ja, also das sind natürlich die Sachen. Und dann kommt hinzu natürlich, da gab es dann natürlich auch einfach mal Spiele, 7 Spiele in Folge, wo Werder nicht gewonnen hat. Und Marvin Ducksch, der 2,5 Monate das Tor nicht getroffen hat. Da kam so ganz viel zusammen. Und da muss man natürlich auch sagen, mit 42 Punkten Platz 9, boah, das ist natürlich total stark. Wenn du zurückblinkst auf die Saison 18-19 mit Florian Kohfeldt, da hatte Werder 53 Punkte und ist ein Zähler an Platz 7 vorbeigeschrammt. Das wäre der Europapokal gewesen. Jetzt sind 42 Punkte und wir reden immer noch davon, dass es hätte Platz 8 eben sein können und damit die internationalen Plätze.
Das stimmt. Und es hätte aber auch Rang 10 sein können, denn Freiburg hat ja auch 42 Punkte. Also das ist ja sowieso das, was, ich habe schon viele Segmente hier in diesem Tabellenbereich aufgenommen.
Wir gucken ja nach vorne.
Wir gucken, wir müssen nach hinten gucken. Wir machen ja eine Saisonbilanz. Also Werder darf, aber in der Tabelle natürlich gucken wir nur nach vorne. Das ist klar. Aber wenn wir jetzt mal bei diesen schlechten Spielen gegen die Aufsteiger bleiben und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es miteinander zusammenhängt, auch diese langen Erfolglos-Serien. Also es gab einmal die mit den 7 Spielen, aber ja auch am Anfang der Saison war es alles andere als einfach, wie Werder Bremen gestartet ist, auch wenn da 2 Siege mit dabei waren, zu Hause gegen Mainz und gegen Köln. Wie erklärst du dass denn das Werder immer wieder diese schlechten Phasen mit dabei hatte?
Also der erste Sieg gegen Mainz war ja auch erst der dritte Spieltag, ne? Da haben sie das erste Spiel gegen die Bayern verloren, haben sie das zweite Spiel gegen Freiburg verloren und da warst du ja schon ganz schnell beim Fehlstart. Und dann haben sie ja zum Glück, sage ich mal, für alle Werder-Fans 4-0 gegen Mainz gewonnen. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass der Kader A insgesamt sehr, sehr dünn ist. Auch jetzt sage ich immer noch die ganze Saison über. Und man muss natürlich auch daran denken, dass Niklas Füllkrug, das Gesicht des Vereins, der Top-Torjäger aus der vergangenen Saison, der Nationalspieler, der ist zwei Tage vor Saisonschluss, ist der vor Transferschluss, ist der natürlich gegangen. Und da, ja, also die ersten beiden Spiele hat er ja noch mitgemacht. Mhm. Und dann ist er ja gewechselt zum BVB. Und ja, da musste sich der Kader natürlich erstmal nochmal finden. Und wenn du so eine Konstante aus der Mannschaft, wie Niklas Füllkrug es gewesen ist, rausnimmst, natürlich erstmal ein neuer Sturmpartner, ne? Das ganze Spiel hatte sich dadurch ja geändert. Also wenn du es, sag ich mal, böse runterbrichst, sagst du einfach nur, okay, ne, langer Ball, Füllkrug Tor. Ne? Oder noch eine Kombination mit Marvin Ducksch und dann Tor. Das ist natürlich jetzt runtergebrochen. Mhm. Aber trotzdem war das Werder-Spiel natürlich auf Niklas Füllkrug ausgelegt und der war dann erstmal plötzlich weg. Natürlich auch als jemand, der eine Meinung hat, jemand, der vorangegangen ist auf und neben dem Platz. Und da musste sich die Mannschaft natürlich erstmal finden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Mannschaft teilweise nicht so konstant gespielt hat, wie sie gespielt hat, wenn, und dann sind wir jetzt im späteren Zeitpunkt der ganzen Saison, der Kader vollständig war. Bei diesen sieglosen Spielen in Serie, das wäre dieses Jahr im Frühjahr, da war der Kader dann einfach auch nicht gut genug qualitativ, weil teilweise die halbe Abwehr ja gefehlt hat mit den Verletzungen. Und dann man natürlich immer wieder umstellen muss und dann hat Werder natürlich die Breite einfach nicht des Kaders. Und das ist natürlich jetzt, und da blicke ich von zurück einmal voraus, das wäre dann natürlich der nächste Schritt für die kommende Saison, dass der Kader so früh wie möglich im, vielleicht nicht insgesamt, das ist bei Werder schwer möglich, weil du natürlich nicht aus dem obersten Regal jetzt die Spieler verpflichten kannst, aber zumindest das Grundgerüst einfach steht, um da schon mal im Trainingslager Automatismen einzustudieren, Abläufe, dass die Mannschaft sich finden kann. Und das war gerade zum Saisonstart von der vergangenen Saison einfach nicht vorhanden. Und dadurch hat Werder eben diese Unkonstanz auch teilweise immer wieder gehabt, plus den Verletzungen, ne?
Also die Verletzungen, genau, das war ja klar zu sehen, dass die Abwehr in immer wieder neuen Formationen gespielt hat. Malatini musste viel früher spielen, als man es, glaube ich, geplant hätte. Zumindest hat man es so kommuniziert.
Ist da der es gut gemacht hat, ne?
Der das meistens ganz gut gemacht hat, ja. Einmal hatte sich, glaube ich, eine rote Karte eingehandelt, aber ansonsten war das ja sehr solide, dafür, dass er vor allem noch so jung ist und neu in der Liga. Aber wie groß ist der Vorwurf, den man den Verantwortlichen da machen kann? Denn bei Werder Bremen haben wir ja dieses typische Spannungsfeld, was es für uns Außenstehende manchmal ein bisschen schwierig macht, den richtigen Ton in der Kritik zu finden, dass wir wissen ja alle um die wirtschaftliche Not, die Werder hat, also dass man eben nicht mit Geldscheinen um sich werfen kann, um den Kader zu verstärken. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, andere Teams sind vielleicht manchmal auch ein bisschen kreativer, wenn es darum geht, eben Verstärkung für den Kader zu finden. Also wie groß wäre dein Vorwurf an die Verantwortlichen jetzt rückblickend?
Also ich glaube, rückblickend für die vergangene Saison kann man gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Also dass Niklas Füllkrug so kurz vor Transferschluss noch gegangen ist. Also ich habe ihn da ja auch immer wieder getroffen. Ich war immer wieder vor Ort als Reporterin. Es war wirklich und wurde übrigens auch immer wieder gefragt, geht er nicht? Das war nicht klar. Und er hat das ja auch wirklich mal ganz offen kommuniziert, gerade so 50-50. Dann hatte er wieder Tendenz so gefühlt pro Werder, Tendenz dann wiederum keine Ahnung. Also er hätte ja früher gehen können und er hat ja auch immer gesagt, bei einem wirklich guten Angebot, was er sich vorstellen kann, BVB war seine Wunschlösung, Werder brauchte das Geld. Also das muss man natürlich auch einfach mal sagen. Sie haben ihm seinen Wunsch erfüllt. Bundesliga ist keine Wunscherfüllung, mir schon klar. Und trotzdem haben sie diese 15 Millionen gekriegt, plus jetzt natürlich auch ein bisschen Bonuszahlung. Und das haben sie gebraucht. Also man muss natürlich einfach immer noch mal sagen, dass Werder wirklich finanziell gebeutelt ist. Dazu kam ja auch die DFL-Strafe, die sie auch noch gezahlt haben Ende vergangenen Jahres. 2,5 Millionen wären es eigentlich gewesen. Die konnten sie dann ja ein bisschen drücken. Dann war es ja ungefähr so 1 Million, die sie noch zahlen mussten. Jetzt für die kommende Saison haben sie die Lizenz ohne auflangt. Das ist ja übrigens auch schon mal positiv für Werder, weil zahlen müssten sie ja nicht mehr, dann wäre es Punkte gewesen, die sie hätten liegen lassen müssen, nur wegen diesen Auflagen. Ne? Und natürlich kannst du dann immer sagen, ja, hättest du vielleicht jemanden verpflichten können, also vorsorglich, dann wäre aber vielleicht Füllkrug geblieben. Ne, dann hättest du wieder jemanden, das ist ja die Problematik mit Dingschi und Woltemade gewesen, die jetzt gegangen sind, weil sie eine ganze Zeit lang nicht die Chance gekriegt haben, nicht spielen zu können. Und da würde ich dann auch sagen, ja, okay, als Füllkrug noch da war, Füllkrug, Dux, okay, wen setzen da auf die Bank? Du kannst natürlich sagen, du hättest vielleicht mal vorher wechseln können in der 70., 75., ne? Oder, aber das war in der ersten Bundesliga-Saison auch nicht der Fall, dass du diese Spiele hattest, wo du sagst, oh, jetzt wechsle ich die mal ein. Und man muss dazu sagen auch, dass die beiden vielleicht im Training auch noch nicht das Selbstverständnis haben, was sie jetzt haben, sage ich mal, ne, durch deren Erfahrungswerte, die sie jetzt woanders gesammelt haben. Von daher ist es schwierig, jemanden zu verpflichten. Was sagst du dem denn, ne, dem Spieler? Willst du dem Spieler sagen, ja, du, Füllkrug und Dux sind da, aber du wirst bestimmt zu deinen Einsatzzeiten kommen? Finde ich auch immer schwierig. Von daher bin ich da zumindest, was den Beginn der vergangenen Saison angeht, gar nicht so, dass man da einen großen Vorwurf machen kann. Konatzki ist gekommen. Mhm. Der saß ja auch noch als Alternative auf der Bank. Die Alternative hat nicht gezogen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Der hatte, glaube ich, nur 3 Startelf-Einsätze in der ganzen Saison, 0 Tore. Dafür gab es einen Justin Ginmar vor der Saison. Hätte man jemanden den Namen, hier, wie findest du Justin Ginmar? Und ich würde jetzt mal behaupten, dass 80% gesagt haben, wer?
Wir mussten doch alle erstmal lernen, wie man ihn ausspricht. Seien wir doch mal ehrlich. Also zumindest ich.
Ja. Von daher will ich da tatsächlich gar nicht so einen großen Vorwurf machen, dass man das hätte so voraussehen können, weil, genau, das Geld brauchte Werder. Und dann musst du so einen Spieler wie Füllkrug dann tatsächlich einfach auch mal abgeben.
Genau, und die Strafe nur für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht mehr im Kopf haben, durch Spielerverkäufe war das Eigenkapital in den negativen Bereich gerutscht und dafür musste dann Werder eine Strafe zahlen, hat damals den Antrag gestellt in einer DFL-Tagung, dass die Strafe ausgesetzt wird, weil das noch alles Spätfolgen von Corona waren und während Corona gab es Sonderregeln, aber da hat sich die Liga nicht solidarisch mit Werder gezeigt und deswegen dann diese Strafe, aber sie wurde eben reduziert von 2,7 auf einen geringeren Betrag und jetzt ist man ja auch wieder im positiven Bereich, keine Punktabzüge, die jetzt als nächstes gegeben. Du hast jetzt aber schon
genau
mit den entscheidenden Spieler angesprochen, der es geschafft hat, die, du hast hier so schön geschrieben, Lücke zu füllen. Da steckt natürlich gar kein Wortspiel mit drin. Justin Ginmar war plötzlich da und Justin Ginmar hat jetzt am Ende der Saison, ist er bei 6 Treffern gelandet und hat noch 2 Vorlagen gemacht. Mein Eindruck war, was er aber zusätzlich zu den Toren noch nach Bremen gebracht hat, war A, Tempo und damit konnte man die Tiefe anders attackieren. Und B, vielleicht auch ein positives Gefühl, denn diese Lücke, die war ja durchaus auch emotional da bei manchen Fans. Also welche Rolle hat er deiner Meinung nach gespielt in dieser Saison?
Also man muss auch sagen, die letzten 8 Spiele hat er verpasst. Und trotzdem, finde ich, ist er der Shootingstar der Saison. Mhm. Also der hat Marvin Dux, wo du ja eigentlich gedacht hast, okay, jetzt ist Niklas Füllkrug weg, jetzt rückt Marvin Dux wie selbstverständlich in diese Lücke eben rein. Aber das hat er nicht geschafft, weil Justin Ginmar ihm tatsächlich einfach die Show geklaut hat. In Mainz ist er ja eingewechselt worden, hatte ja gleich die Vorlage und hat dann ja auch gleich getroffen. Und da hast du erstmal gedacht, boah, genauso wie du sagst, wie schnell ist der? Der ist im Ranking Topspeed Bundesliga bei, ich glaube, 35,53, weiß ich nicht, ich habe da mal einen Beitrag drüber gemacht, also ungefähr so in dem Raum war er 2-mal hintereinander der schnellste des Spieltags. Mhm. Und das ist natürlich was, wo du bei Werder immer in den Jahren zuvor gedacht hast, boah, wer ist denn da schnell? Da ist kein Tempo drin, das ja, ist genau. Immer manchmal so ein bisschen pomadig. Und da kommt einer, oh, und er rennt erstmal nach vorne.
Auf Rang
und
15 Gigabyte. In der, ja, Entschuldigung, genau. In der Geschwindigkeit, ja. 35,53 km/h.
Ja, genau, danke. Und du hast vielleicht nicht immer den Eindruck, okay, der weiß so ganz genau, was er jetzt machen will, aber er überlegt sich was. Er überlegt sich in dem Moment Lösungen und das macht das Spiel ja auch so variantenreich, weil du einfach jemanden hast, der hat eine Idee. der rennt einfach nach vorne, der hat eine Idee, sucht eine Lösung. Vielleicht ist es nicht immer die beste Idee, da erinnere ich am Spiel in Frankfurt, ne, wo er vielleicht auch mal, da hat er Marvin Ducksch den auflegen können. Aber stimmt, trotzdem, ja, aber trotzdem ist er einfach jemand, der dem Verein und dem Spiel sehr, sehr gut getan hat. Und da muss man auch sagen, wäre Niklas Füllkrug wahrscheinlich nicht gegangen, hätte jetzt Justin Ginmar nie diese Chance gekriegt. Und dadurch hat sich das Spiel natürlich auch einfach verändert, dass Ole Werner auch einfach eine Alternative brauchte, die in ihm gesehen hat. Dadurch hat er die Chance gekriegt. Und dann war der ja ab Spieltag 16, was war es? Stammspieler dann. Genau, ab Spieltag 16 war dann Stammspieler und ich hatte ihn noch öfters in den Interviews. Am Anfang hat Werder ihn ja zurückgehalten, weil sie ja immer so ein bisschen vorsichtig sind, wollen die jungen Spieler ja nicht zu schnell in diese Interviewsituation drängen. Hätten sie gar nicht gebraucht. Weil der ist wirklich echt gut drauf, der weiß, was er sagt, der ist reflektiert und der lässt sich auch nicht locken. Das sagt man ja als Interviewer immer so schön, wenn man da so ein bisschen nachhakt und ist Europa vielleicht zu früh oder dies oder jenes oder ne, bist du jetzt irgendwie ne, der neue Shootingstar, was ist denn eigentlich mit Marvin Ducksch? Das sowas, so ein schneller Hype sorgt ja auch immer für Neid und auch Begehrlichkeiten. Da war der mal völlig cool. Das hat er mit einer guten Antwort irgendwie an sich abprallen lassen. Und da habe ich gedacht, oh, der tut dem Verein wirklich gut.
Er hat ja durchaus variabel gespielt, also mal im Zentrum, mal kam er eher so über den Flügel. Gibt es eine Position, die dir bei ihm besser gefällt?
Ich finde ihn über den Flügel schon gut, weil er da eben einfach seinen Speed noch voll ausspielen kann. Mhm. Letztlich finde ich es aber trotzdem insgesamt gut, dass du ihn einfach einsetzen kannst, ne? Dass du ihn dahin stellen kannst und dahin stellen kannst. Aber letztlich finde ich einfach, wo er ihn ausspielen kann, da finde ich ihn stark. Und übrigens, Ehren Dingschi, der ja ne, nicht mal zu Werder zurückgekommen ist oder jetzt zurückkommt, der hat einen ähnlichen Speed. Den haben wir nur nie gesehen. Der hat einen ähnlichen Speed, den haben wir nur nie gesehen, weil außer in seinem einen Spiel damals gegen Mainz, wo er das Tor gemacht hat. Er hatte einfach, und da ist es einfach, wie es in der Bundesliga ist, da muss ein Zeitpunkt passen, da muss die Situation passen. Und den hat Ehren Dingschi nie gehabt. Jetzt ist Justin Ginmar auch jemanden vom Typ anders, der ist einfach total unbefangen. Der hat ja ne, U19 noch Regionalliga Eimsbüttel gespielt und dann ist er ja zu Werder gekommen. Was hat er gesagt? Er hat sein Berater einfach mal ein paar Clips zusammengestellt und den Verantwortlichen der U23 zugeschickt, haben sich angeguckt. Auch ja, dann sollte der Ergänzungsspieler von Werder U23 werden. War er dann auch. Und der ist so unbekümmert, der hat dann gesagt, ja, dann habe ich im Training gesehen, da kann ich mithalten. Und so hat er ja seinen Weg immer weiter nach vorne gemacht, tatsächlich, weil er immer gemerkt hat, ja, ich bin vielleicht noch nicht so gut wie die anderen, aber ich kann mithalten. Und das ist einfach so eine Kombination aus Trainingsdisziplin und Unbekümmertheit, was den so stark macht.
Und dann eben die Möglichkeit, die er hatte, ins Team reinzukommen, wo ja auch die Tür aufgehen musste durch den Füllkrugwechsel, weil du jetzt Ehren Dingschi gerade schon genannt hast, der ja übrigens mit Alfonso Davies schnellster Spieler der Bundesliga ist. Also man mag sich gar nicht ausdenken, was los sein könnte in Bremen, aber es ist ja eben nicht der Fall. Ich kenne viele Werder-Fans, die gucken da logischerweise mit einem sehr weinenden Auge nach Heidenheim und dann ab der nächsten Saison nach Freiburg. Auch hier die Frage, hätte man das anders lösen können? Andere Teams schaffen es ja für Nachwuchsspieler durchaus, Spielzeiten zu bekommen, also dann eben aufbauend auf Einwechslung und so weiter.
Im Nachhinein bist du natürlich immer schlauer, ne? Und natürlich kann man sagen, das hätte man anders lösen können. Also ich bin ja auch relativ oft beim Werder-Training und auch Ehren Dingschi habe ich ab und zu beobachtet, weil er oft, also man wartete als Reporter schon 15 Minuten vorher, im Zweifel kommt das Team 5 Minuten später, dann steht man da rum und man beobachtet immer so die Spieler, die so nach und nach eintrudeln. Und was mir bei Ehren Dingschi immer aufgefallen ist, A, ist er super höflich, total nett, aber er hatte auch keine gute Körpersprache, weil ihm einfach wirklich das Selbstvertrauen gefehlt hat. Also das ist mir schon im Training aufgefallen. Und das kommt natürlich, wenn du nicht spielst, du merkst, der Trainer zählt oder baut nicht so richtig auf dich. Und trotzdem sage ich da auch, Werder ist abgestiegen. Werder in der zweiten Liga gespielt, ne? Und als Ole Werner gekommen ist, ging es darum, die ganze Mannschaft, den Verein zu stabilisieren nach dem Impfpassskandal um Markus Anfang. Und Werder war da ja auch noch nicht mal unter den ersten drei, ne? Und das Ziel war der Wiederaufstieg, dass du da einfach mal eine Stabilität reinbringst, die Leistungsträger, die du hast. Und da zählt ja Niklas Füllkrug am Anfang noch nicht mal dazu. Der saß erstmal auf der Bank. Und beim 1-1 gegen Pauli haben sie dann zum ersten Mal vorne mit einer Doppelspitze gespielt und das hat sich dann bewährt. Willst du ein bewährtes System, wenn du aufsteigen willst in die Bundesliga, gerade in der zweiten Liga, die auch noch anders funktioniert als in der Bundesliga, willst du die aufbrechen und ändern? Hm. Ich sage nein. Und trotzdem kannst du natürlich sagen, was ich vorhin auch schon mal meinte, du hättest in der 70. schon mal wechseln können. Oder ein bisschen früher, sage ich jetzt mal, als 85., 86. Da finde ich es dann auch immer manchmal schwer für einen Spieler. Oh, wie willst du da denn nochmal zeigen, was du irgendwie drauf hast? Ne? Und ja, und das hätte man natürlich machen können. Und letztlich ist es immer auch eine Art der Kommunikation. Wir haben mit Ehren Dingschis Papa letztens gedreht, ein Interview geführt. Und er sagte eben, ja, er hat Ole Werner nicht so richtig geglaubt in dem, was er ihm versprochen hat, beziehungsweise versprochen klingt immer ein bisschen zu viel, finde ich, was er ihm zugesagt hat, wenn er wieder bei Werder spielt. Und das hat er eben nicht für möglich gehalten, dass das für ihn funktioniert. Unabhängig davon spielt Ole Werner ja auch ein ganz anderes System, was jetzt vielleicht gar nicht auf Ehren Dingschi zugeschnitten ist. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Hm. Und trotzdem ist es immer eine Art der Kommunikation. Vielleicht hättest du damals schon ein bisschen anders mit dem Spieler sprechen müssen, ihm eine andere Perspektive aufzeigen müssen. Aber letztlich ist es ja eigentlich aufgegangen. Du wolltest, dass der Spieler spielt, du hast ihn ausgeliehen, ne, Dingschi hat super gespielt, hat super performt, ja. hat sich so weit nach oben gespielt, was ich gar nicht fast für möglich gehalten hätte, muss ich fast sagen. Und dann kann das eben einfach passieren. Also bei Ehren Dingschi bin ich nie davon ausgegangen, dass er zurückkommt, ehrlich gesagt. Was mich viel mehr irritiert ist das falsche Wort. Was ich wirklich schade finde, ist, dass Nick Wolte mal geht. Mhm. Und also im Vergleich zu Dingschi.
Was macht den Fall Wolte mal für dich anders?
Weil er ein anderer Spielertyp ist. Mhm. Weil er anders ins System passt. Beziehungsweise jemand ist, der ja genau, einfach ein anderer Spielertyp ist, den du anders einsetzen kannst, den du der viel mehr Bälle festmacht, dranbleibt, eine ganz andere Statur hat als Ehren Dingschi, natürlich einfach als Mittelstürmer einsetzen kannst, eben aber auch in der Doppelspitze. Und da hätte ich den, das hätte ich schon gut gefunden, wenn der in Bremen geblieben wäre.
Und warum glaubst du, ist er es nicht? Also zum einen könnte es private Gründe geben. Er hat zumindest gesagt, dass er familiäre Beziehungen zum VfB Stuttgart hat nach seinem Wechsel. Aber was darüber hinaus jetzt mal sportlich betrachtet? Ist es nun die Champions League? Einmal die Hymne hören.
Hätte ich jetzt gesagt, Champions League, Ausrufezeichen. Also, ich meine, wer jetzt nach dieser Saison, hat mich so ein bisschen erinnert an 2007, nicht Stuttgart Spiele gucken mag, dann weiß ich auch nicht, wo das Fußballherz geblieben ist. Also, die haben sich da ja wirklich reingespielt mit tollen Spielen, mit tollen Toren, toller Kombination. Also, Trainer auch sympathisch in den Interviews, reflektiert, kann man alles gut nachvollziehen. Und dass du da vielleicht Teil sein willst mal von etwas, sage ich mal, mit größeren Gedanken, ein anderes Mindset zu haben, als sage ich jetzt mal bei Werder. Das ist bei Werder nicht drin.
Ja.
Also ne, wir reden jetzt von Platz 8 mit 42 Punkten, möglich Europapokal. Und trotzdem wäre ich überrascht, wenn der Werder in der nächsten Saison ausruft, okay, wie sie es schon mal gemacht hat, wir wollen jetzt nach Europa.
Es ging auch nicht so gut.
Ja, es ging auch nicht so gut. Und war da schon aus meiner Perspektive mit Ansage quasi gegen die Wand, eigentlich mit dem Kader, den sie damals hatten, als das ausgerufen wurde. Bei Stuttgart ist das ja was ganz anderes. Und dann kannst du natürlich immer wieder sagen, okay, wie viel wird er da spielen? Weil eigentlich wollte er ja damals auch nie von Werder weg. Ne? Nach Elversberg hat er sich ja mehr oder weniger verliehen lassen. Okay, jetzt mache ich das mal. Hat ihm gut getan, hat er festgestellt, hat ihm gut getan. Und er hat ja in der Saison auch ewig gedauert, bis er getroffen hat. muss man ja auch mal sagen. Und da aber zu sagen, okay, ich will vielleicht mal ein anderes Mindset haben, ich will das mal, wie ist das? Genauso wie Niklas Füllkrug, der Vergleich Füllkrug wollte man, hinkt natürlich, gesagt hat, okay, das ist ganz anders, das ist ein ganz anderer Alltag, das ist ein ganz anderes Feeling, das ist natürlich eine ganz andere Trainingsintensität, worüber Werder eben oft drüber reden, beziehungsweise Ole Werner sich auch oft beschwert, der Kader ist zu dünn, ich habe nicht die Trainingsqualität, die ich gerne hätte, um vielleicht noch einen Step mehr zu gehen, die hast du in Stuttgart. Und da, auch wenn man ihn in Bremen gerne gehalten hätte, weil er viel Potenzial hat aus meiner Sicht, kann ich es auch schon nachvollziehen, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt mal den nächsten Schritt gehen und den dann dort machen.
Es ist aber, also alles sehr gut nachvollziehbar und dennoch so schmerzhaft für alle Fans, glaube ich. Weil jetzt müssen wir, glaube ich, Jan-Niklas Beste dann auch noch sprechen. Also dann haben wir das Triumvirat der drei, die Werder durch die Lappen gegangen sind, auf unterschiedlichste Art und Weisen haben wir durch. Ich meine, Jan-Niklas Beste, der wird jetzt dann Europapokal spielen, sollte er nicht noch wechseln, das kann natürlich sein. Aber er hat sich zumindest mit seinem Team dafür qualifiziert. Lag es da auch an der Körpersprache? Ist er auch irgendwie zu schlurfig zum Training gekommen? Oder warum ist Jan-Niklas Beste ja dann schon in der Saison 22/23, genau, ist er zu Heidenheim gewechselt?
Ja, ich glaube, das ist nochmal wieder ein ganz anderer Fall, Jan-Niklas Beste. Also den habe ich bei Werder in der U23 gesehen und da wäre ich nie von ausgegangen, dass der mal solche Ecken schießt oder... Wahnsinn. Und so zum entscheidenden Faktor in einer Bundesliga-Mannschaft wird, ne? Und er hat aber auch zweite Liga gespielt, erstmal, ne? Mit Heidenheim und ist dann ja aufgestiegen letztlich. Mhm. Und das ist dann eine Entwicklung, die man einfach manchmal auch nicht vorhersehen kann. Vielleicht wäre das bei einem anderen Verein, hätte das nicht so funktioniert wie in Heidenheim. Das ist ja ähnlich familiär, ne? Mit Frank Schmidt und da kriegt man sehr viel Zuspruch und diese Entwicklung, die er dann eben genommen hat über die zweite Liga, dann dahin, da ist dann einfach auch eine Position in der Mannschaft, die gefühlt wie für ihn gemacht ist und er sich dann da eben auch ausleben kann sozusagen mit seinem genialen Schuss. Für mich nicht absehbar gewesen, dass der nochmal so einen Leistungsschub nimmt.
Wer weiß, ob das überhaupt Frank Schmidt so vorher eingeschätzt hätte, aber es ist natürlich Teil dieser Saison und Teil dieser Saison ist auch, und das ist quasi dein dritter Punkt, den du mitgebracht hast, dass Marvin Ducksch durchaus seine Probleme hatte in der Saison. Du schreibst sogar der ungeliebte Nationalspieler. Wie meinst du denn das?
Ja, sagt er ja selbst, ne? Das ist ja das, was für mich total erstaunlich ist. Ich meine, er hat immer noch 12 Tore, genauso wie in der vergangenen Saison. Jetzt sogar 11 Vorlagen. In der vergangenen Saison waren es 8 Vorlagen. Ne? Also er hat sich gesteigert. Ich hole noch mal einmal aus, weil Marvin Ducksch, nachdem Werder aufgestiegen ist, hat man darüber diskutiert, kann er denn überhaupt Bundesliga? Ist er gut genug für die Bundesliga? Und in dieser Saison hat er 2 Nationalmannschaftsspiele absolviert. Das hätte, glaube ich, kaum einer für möglich halten tatsächlich. Und dann nimmt diese Saison so eine Wende. Und da denke ich dann immer, wow, wie geht das? Also im Stadion gibt es nach dem Aufstieg, wird das auch immer gespielt, dieses Lied, ne, Ducksch ist on fire. Und dass vielleicht nicht alle ihn super, super gut finden. Dass Marvin Ducksch ein Spieler ist, der so ein bisschen polarisiert. Was mich immer nervt, ist die Körpersprache. Wo ich dann sage, Mann, jetzt, ne, ja, es ist manchmal schwierig, aber dieses Lamentieren, dieses Hängenlassen, gerade wo Niklas Füllkrug dann nicht mehr dabei gewesen ist, dann er hat das dann ja auch angenommen, das wollte er ja auch annehmen, ne, diese Führungsrolle als Persönlichkeit, wichtigeren Faktor in der Mannschaft zu werden. Und dann lamentiert er doch sehr, sehr oft und lässt sich oft hängen. Und dann geht es ja eigentlich hoch mit den Nationalmannschaftsspielen. Und dann plötzlich trifft er 2,5 Monate das Tor nicht. Das kann immer alles sein. Ne? Eine Torflaute ist ganz normal. Hatte Niklas Füllkrug beim BVB ja auch. Da waren es, glaube ich, 9 Spiele ohne Tor. Und dann kommt aber irgendwie hinzu, dann glaubt er, dass die Fans ihn nicht mehr mögen. Ich will nicht sagen, dass Marvin Ducksch eine super gute Saison gespielt hat. Aber so schlecht kann die Saison nicht sein, dass er 2 Nationalmannschaftsspiele absolviert. Er hat bestimmt ein paar Chancen schon liegen lassen. Und er hatte auch Spiele, wo ich auch gedacht habe, na, jetzt könntest du Marvin Ducksch mal auswechseln. Und nicht jemand anders von der Mannschaft. Aber dass er dann sagt, die Fans mögen mich nicht und die Fans wollen, dass ich im Sommer den Verein verlasse, das ist ja ein Zitat von Marvin Ducksch selbst, da habe ich dann gedacht, du schwächst dich damit ja selbst. Da ist ja noch der EM-Traum gewesen. Also du, ne, versuche diese Energie halt umzuswitchen. Dadurch, wenn du das schon denkst, ich glaube das gar nicht. Also ich kann man, also ich bin ja auch im Stadion und da pfeift ihn ja keiner aus. Oder die Fans sind ja nicht gegen ihn. Vielleicht nicht alle hundertprozentig für ihn, aber es gibt keinen Spieler, wo Fans hundertprozentig für einen Spieler sind. Es sei denn, der macht eben zig Tore in einer Saison oder heißt Ailton.
Ja, genau. Ja, oder Miku oder naja, all die Helden.
Genau. Halt.
Also
aber das ist dadurch ja hat er sich geschwächt.
Das ist ja eine erstaunliche Aussage von Marvin Ducksch. Wie glaubst du, kommt er denn zu dieser Annahme? Kann es sein, also mein Eindruck von außen war, dass Marvin Ducksch das Gefühl hatte, er müsse sehr viel im Spiel tragen, weil es ja auch tatsächlich so war. Also er war weiter Zielspieler für viele Angriffe. Und er hatte aber nicht mehr Niklas Füllkrug, mit dem er ein fast blindes Verständnis hatte. Und da ist auch viel schiefgegangen, muss man sagen. Das waren auch nicht immer schöne Spiele. Und das hat aber dann dazu geführt, dass er immer wieder halt schlechte Aktionen hatte und die Last der schlechten Aktion fast so in die Folgeaktion mit reingenommen hat. Und mein Gefühl war, dass er dass er die Mannschaft so ein bisschen tragen muss, auch dadurch, dass er ja so viele Standards ausführt und dass das fast zu viel war. Aber das eigentlich Bizarre ist, genau in dieser Phase, wo ich diesen Eindruck hatte, hat er auch sehr viele Tore erzielt. Also eigentlich kam dann die Schwächephase dann später erst in der Saison. Also was wäre dein Erklärungsansatz? Weil meiner kann es ja dann eigentlich nicht so wirklich sein.
Ja, ich sehe es aber genauso wie du. Und das ist ja das Unerklärliche tatsächlich, dass er sich da einfach irgendwie runterziehen lassen hat von ich sag mal, ein paar Social Media Posts, wo ich dann sagen würde, puh, lies es nicht, ne? Und guckst dir doch gar nicht an. Warum guckst du dir das an? Also, ne, das zieht dich ja runter tatsächlich und nimmst dann nicht mit, ne? Und das ist dann ja auch so ein bisschen, was ich dann kritisiere, ist, okay, es ist immer einfach zu sagen, oh, die Fans wollen mich nicht. Was ist dein Anteil daran? Es muss ja irgendeinen Anteil schon daran geben, dass ne, dieser Eindruck entstanden sein könnte. Und ich sage ja immer noch, also ich teile den Eindruck gar nicht von ihm, dass die Fans wollen nicht, dass er im Sommer geht. Und dann wirkt er doch gegen, weil ich will doch was erreichen. Ich will doch zur EM. Ich will doch Tore schießen. Ich will die Führungspersönlichkeit sein. Und dann wirke dagegen und versuch einfach mal was anders zu machen. Und da hat er sich wie so ein Strudel, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, so negativ reinziehen lassen. Und dadurch weiß ich nicht, ob er mit zur EM gefahren wäre. Dennis Undorf hat einfach auch gut performt.
Ja.
Und Maxi Bayer mitnimmt, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Aber trotzdem für ihn selbst hätte ich es mir für ihn dann ja gewünscht, ne, dass es nicht so einen negativen Touch gekriegt hätte, diese Saison, die ja eigentlich so für ihn ganz gut gelaufen ist, wenn du jetzt einfach mal den Vergleich hast, ne, eben ein paar Vorlagen mehr, genauso die Anzahl der geschossenen Tore, 2 Nationalmannschaftsspiele und trotzdem finde ich die doch eher negativ behaftet. Dann wird auch so eine Torflaute von 2,5 Monaten, wird dann natürlich irgendwie gefühlt größer und da muss man einfach auch dann sagen, okay, das Mindset hat da nicht gestimmt. Man kann es natürlich auch sagen, okay, hätte da der Verein mal einwirken müssen, hätte man da nicht mal früher mit ihm sprechen müssen und der ist aber 30 und der weiß, wie das Geschäft läuft. Und da war ich wirklich erstaunt, dass er sich da selber so hat von beeinflussen lassen und so runterziehen lassen.
Ja, vor allem, weil man es ja eigentlich auch nicht immer sehen konnte auf dem Spielfeld. Also ich fand zum Beispiel die Phase, in der Thomas Schaaf, Ole Werner umgestellt hat. Siehst du, ich bin noch in der Miku-Zeit gefangen. umgestellt hat auf 3-4-3 mit den 3 Stürmern. Also das hat mir sehr gut gefallen, weil ich auch Ole Werner bisher nicht so als Trainer erlebt habe, der so arg viel sehr schnell verändert, sondern es ist eher so, wie die Platten sich tektonisch verschieben, wie wir uns auf die eurasische Platte, wie wir uns auf die nordatlantische zubewegen, so verändert eigentlich Ole Werner sein System. Und dann kam aber dieser Umbruch, der ja auch gut funktioniert hat. Also da hat man ja dann auch gute Spiele drin gemacht. Hat sich auch Ole Werner in dieser Saison verändert, deiner Meinung nach?
Jein. Also, wenn man mit ihm spricht und man ihm zuhört, würde ich sagen, es ist alles wie immer. Es wird alles immer ganz klar sachlich analysiert, es wird erklärt, es ist sehr monoton, es ist einfach sehr, sehr ruhig. Aber so ist er einfach vom Typ her. Ne? Am Anfang, würde ich sagen, wurde er so ein bisschen gezwungen, was zu verändern durch den Abgang von Niklas Füllkrug. Also, dann fehlt ja einfach der eine Spieler. Und das musste er natürlich ein bisschen kompensieren. Und letztlich stimmt das aber auch nicht. Dadurch, dass die Verteidigerreihe ja auch so Verletzungspech hatte, musste er da ja auch immer wieder umbauen. Und ich finde schon, dass er sich in dieser Saison auch entwickelt hat. Natürlich entwickelt man sich immer, aber ich finde, du kannst jetzt nicht mehr sagen, okay, Ole Werner setzt nur noch auf die Spieler, die er hat, was du Anfang der Saison durchaus machen konntest. Wenn du Kritik üben hättest wollen, dann gibt der Ole Werner den jungen Spielern keine Chance. Mhm. Er bleibt immer nur bei seinem System, vertraut immer nur den Spielern, die schon immer in der Startelf stehen oder die quasi für ihn gesetzt sind. Aber ich finde, das hat sich relativiert, gezwungenermaßen durch den Abgang und natürlich durch die Verletzten. Und nichtsdestotrotz finde ich, hat sich das schon genauso, wie du sagst, ne? Das, gab mal so einen Punkt, da hat Werder wirklich auch, welches Spiel war das? Da war dann der Switch aus 3-4-3, wo du sagtest, boah, ich glaube, das war ein Spiel gegen die Aufsteiger. Da muss er jetzt mal was ändern. Und dann sagt Ole Werner, ja, letztlich, ne, es sind ja mehr Räume, wie Trainer das dann manchmal so machen. Ne? Es ist ja gar nicht so positionsgetreu. Mhm. Und trotzdem hat er ja was verändert. Trotzdem hat er da zum ersten Mal, sage ich mal, sein Grundkonstrukt ausgehebelt mit Erfolg, ja, letztlich. Und von daher finde ich schon, dass er sich irgendwo verändert hat. Und du kannst natürlich auch sagen, dass das einzige Ziel von Werder, das war ja, die Klasse zu halten, das ist ja eher übererfüllt, ne? Mit Platz 9. Und das ist auch schon sein Verdienst. Obwohl du natürlich sagen könntest, okay, das könnte alles manchmal auch so ein bisschen griffiger sein, ne? Was er so sagt.
Das ist oder? Die Journalistinnenperspektive. Es ist manchmal schwierig, was aus O-Tönen zu machen, oder?
Total, manchmal schon, weil es wirklich sehr sachlich ist. Aber Sachlichkeit ist ja nichts Negatives. Und es ist ja immer eine Art und Weise. Ja, klar, bei, sag ich mal, Ehren Dingschi oder Nick Woltemade ist das im negativen Sinne gewesen. Weil die beiden natürlich irgendwo sagen, okay, jetzt Ehren Dingschi, der Trainer hat vielleicht nicht so mit mir gesprochen, nie so mit mir kommuniziert, wie ich mir das gerne gewünscht hätte für mich. Oder vielleicht Nick Woltemade, da weiß ich noch, bei dem, als er wechselfest stand, hat Ole Werner gesagt in einer Pressekonferenz, ja, mit dem hatte er sich schon beschäftigt, mit Nick Woltemade, als er in Kiel war. Da hat er sich so ein bisschen genötigt gefühlt, zu sagen, den habe ich schon ganz lange auf dem Zettel. Ne? Das macht er ja nicht unabsichtlich, so einen Satz da nochmal rauszuhauen. Also von daher finde ich, immer positive und negative Aspekte. Zwischendurch stand er ja auch in der Kritik, ne? Bei 7 sieglosen Spielen in Serie. Nach Spieltag 29 waren es nur noch 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und plötzlich fragst du natürlich auch, wie es im Business so ist. Ja, ist der Trainer der Richtige? Und dann findest du ganz viele negative Aspekte, die es ja auch gibt. Eben hält zu lange fest, ne? Ist zu unflexibel, bindet die jungen Spieler nicht ein. Jetzt nach Platz 9 siehst du das ja im Prinzip schon gar nicht mehr, sage ich mal. Ne? Da hat sich der Erfolg, hat das dann so ein bisschen weggewischt. Und es ist ja immer eine Frage der Alternative. Und ich glaube, Stand jetzt kann sich ja immer alles schnell ändern. Das habe ich damals auch gesagt, lass Werder nochmal 3 Spiele, sage ich mal, 3-0 verlieren. Dann wird es auch schwer mit ihm nach diesen 7 sieglosen Spielen Serie. Aber ich glaube, dass er von seiner Art her schon ganz gut dahin passt.
Ja, ich meine, Ole Werner ist wirklich ein interessanter Trainer, weil er eben in Stücken so ein Antipol ist, so ein Ruhepol zu vielen anderen und weil er einer derjenigen ist, da musst du genau hingucken und dann siehst du schon Veränderungen. Also ich habe ja auch 31 Spiele von Werder, glaube ich, gesehen in dieser Saison und Ole Werner war mal im Rondo TV Podcast, Livestream, was auch immer. Habe ich damals auch ausführlich besprochen, dann im damaligen Werder-Schwerpunkt mit Tobias Escher. Und da hat er auch erzählt, wie er eben denkt. Und da kam sehr gut heraus, dass er aus einer klaren Formation herausdenkt, wobei das erstmal für ihn nur Zahlen sind. Wie es dann besetzt wird, ist dann was anderes. Und dann aber definiert er Räume beim Gegner, wo er sagt, okay, wenn wir da reinkommen auf diese Art und Weise oder wenn wir hier den Ball erobern, dann haben wir gute Möglichkeiten, ein Spiel zu gewinnen. Und das ist so relativer Bundesliga-Standard, das machen alle. Was bei Werder in den schlechten Spielen meiner Meinung nach oft zu sehen war, war, wenn Werder in diese Räume nicht reingekommen ist, dann ging gar nichts. Dann war dieses Spiel super langweilig und es ist sehr wenig passiert und dann konnte auch mal ein Aufsteiger gegen Werder gewinnen. Und das war ein Eindruck, den ich hatte in den letzten Wochen, sogar auch in manchen Spielen, die sie verloren hatten oder dann eben, du hast ja schon gesagt, unglücklich unentschieden gespielt, da hat man dann ein paar Punkte liegen lassen. Da war mein Gefühl eher, ich kann es dir jetzt nicht genau taktisch erklären, dass man auch in Spielen, in denen es schwieriger war, immer wieder taktische Lösungen gefunden hat und dass dann, ich weiß nicht, ob es mit Senelinen zusammenhängt, der dann auf der 6 tolle Spiele gemacht hat, ob es davon abhängt, dass man nicht mehr so abhängig von Mitchell Weiser war, das war ja ganz anders in dieser Saison eigentlich, wenn man das mal mit der letzten Saison vergleicht, wie sich das verändert hat, aber mein Eindruck war, da war Werder insgesamt spielfreudiger, sagt man immer dazu, aber sie haben es halt einfach besser geschafft, in interessante Zonen zu kommen und sich Torchancen herauszuarbeiten, ohne dass es jetzt immer 15.000 pro Spiel waren. Es war schon immer noch Werder Bremen Fußball. Siehst du denn da auch eine spielerische Entwicklung oder überbewerte ich da vielleicht auch, weil Spielplan spielt ja auch manchmal eine Rolle bei so Einschätzungen?
Ja, Spielplan spielt insofern eine Rolle auf dem Papier, aber du kannst auch sagen, das Spiel des Spiels war das 1-0 gegen die Bayern.
Ja.
Also, und dann gibt es noch den Sieg
und
gegen Stuttgart.
Und da hat sie natürlich eine sehr genaue taktische Vorgabe, das muss man sagen.
Absolut, genau.
Die aber super ausgeführt war.
Ja, genau.
Und ohne Marvin Ducksch, wer weiß, vielleicht hätte er viel bessere Laune gehabt, wenn er bei diesem Spiel hätte spielen dürfen. Da war er ja gelb gesperrt,
absolut. Im Zweifel hat er sich vorher noch gefreut. Nein, natürlich nicht. Gegen die Bayern will man ja spielen. Ich glaube einfach, dass die Spieler selbst mehr Selbstbewusstsein bekommen haben, dadurch, dass sie gemerkt haben, dass bestimmte Dinge funktionieren und nicht sofort, du weißt ja, wie es ist, ne? Die Hinrunde war einfach nicht so gut und da musste sich die Mannschaft, das Team erst finden, seine Linien. Ist für mich sozusagen der heimliche Held der Saison. Der hat in der Hinrunde ja nur 3 Partien absolviert. Spieltag 2 stand er nicht mehr in der Startelf, weil Ole Werner gesagt hat, oh, gegen Freiburg, nee, das war zu kompliziert. Da hat er dann nicht mehr gespielt, wo ich dann dachte, puh, der hat internationale Erfahrung. Das ist für ihn zu kompliziert, gegen Freiburg zu spielen. Fragezeichen. Und dass du da als Spieler, gerade nach diesem 1-0 gegen Bayern, da hatte ja Werder 3 Siege in Serie. Wann gab es mal 3 Siege in Serie? Puh, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, gefühlt. Dass der Spieler da natürlich einfach Selbstvertrauen bekommen hat. Und okay, dann ist ein Zweitkampf mal verloren gegangen. Aber dann wird man nicht kleiner. So hatte ich den Eindruck, so manchmal, wenn es plötzlich genauso wie du sagst, wenn der Matchplan nicht so richtig aufgegangen ist. Das hat ja nichts damit zu tun, dass die Spieler das nicht wollen, sondern einfach dann, wenn du keinen in der Mannschaft hast, der so von sich überzeugt ist, dass das dass ein schlechter Tag einfach auch ein schlechter Tag sein kann, du aber trotzdem immer noch gut performst, dann zieht sich so ein Team natürlich auch selber insgesamt so ein bisschen runter. Ne? Und da hatte ich dann immer so den Eindruck, dann kommt so diese Erwartung, es ist der Aufsteiger, ne? Es funktioniert nicht. Und so ein Spiel war es ja auch nochmal gegen Union Berlin, wo ich dann gedacht habe, puh, was ist denn jetzt los? Ne? Was stimmt denn da jetzt nicht an Einstellung, an der Herangehensweise, an dem ganzen Grundverständnis in dem Moment für das Spiel und für die Aufgabe und für die Chance, die da ja auch einfach schon mal gewesen wäre. Ne? Und da haben sie dann immer wieder irgendwie den Switch geschafft, der auch abhängig von Senelin ist, den hatte ich schon, aber auch von Marco Friedl, der insgesamt jetzt natürlich eine sehr gute Saison gespielt hat, wenn du auf die Rückrunde guckst. Wenn du auf die Hinrunde guckst, da kannst du sagen, manchmal der Kapitän, hui ja, da bin ich jetzt gespannt, wie Ole Werner das löst, ob er ihn aufstellt, weil eigentlich hat er leistungsbedingt keine Argumente dafür, dass du den Kapitän aufstellst. Aber wenn du den Kapitän nicht aufstellst, hast du gleich eine Diskussion. Und dann war er verletzt, dann ist er da immer so ein bisschen drumherum gekommen, so war mein Gefühl. Und dann als in der Rückrunde, als Marco Friedl wieder da war, da hat er einfach gut gespielt. Und da hat er natürlich auch von seiner Art, das Spiel nach vorne zu spielen, sage ich mal, ein bisschen mehr Druck abzubauen, nicht immer nach hinten zu gucken, sondern einfach das Spiel mal ein bisschen schneller in Werder-Formation, sage ich jetzt mal, nach vorne zu spielen. Und damit hat er der Mannschaft einfach auch geholfen, insgesamt. Und dann merkst du natürlich auch, okay, ja, das hat nicht geklappt. Aber es macht nichts. Dafür klappt dann die nächste Saison. Und das hatten sie ja immer wieder hinten raus, dass du gefühlt hast. Also bis zum Bayern-Spiel hatte ich immer manchmal auch den Eindruck, sie brauchten so einen Hallo-Wach-Effekt. Mhm. Dass es nicht funktioniert hat am Anfang. Und dann kassieren sie ein Gegentor und plötzlich waren sie da. Und dann war es so wie, woran liegt es? Ist es jetzt plötzlich, egal jetzt, jetzt liegen ja schon 1-0 hinten, jetzt legen wir erstmal alles, was ich mir so überlegt habe, taktische Vorgaben und dies und jenes ab und wir konzentrieren uns einfach nur aufs Fußballspielen, in Anführungszeichen. Und die Lust am Spielen war dann manchmal einfach mehr da und das ist für mich dann die Erklärung sozusagen und das Vertrauen ins eigene Können, dass es dann dadurch einfach auch anders funktioniert hat. Lassen wir mal die 7 sieglose Spiele dahingestellt.
Ja, und man muss auch dazu sagen, also ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen bei Werder-Fans, aber ihr habt die Spiele ja gesehen, du ja auch. Also jetzt dieses 1-0 in Mainz, das war da der dritte dieser 3 Siege in Serie, das 1-0 in Köln. Ja. Boah, das war aber auch wirklich harte Kost, weil da der Matchplan offensichtlich war, erstmal abwarten und nichts zulassen, irgendwann machen die einen Fehler und genauso kam es auch, weil es halt Mainz und Köln waren. Aber es war jetzt nicht immer so spektakulär wie zum Beispiel im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, was du ja als zweites Highlight-Spiel noch genannt hast. Und wenn wir jetzt aber eh schon Marco Friedl ansprechen, bei dem ja auch nochmal bemerkenswert ist, wie oft der kurz verletzt war und dann wieder zurückkam. Also immer wieder einzelne Spiele ausgefallen und dennoch hat er es geschafft, fand ich, in der Rückrunde immer wieder dann auch direkt aus dem Stand heraus wieder gute Leistung zu bringen. Zu der Abwehrleistung und zu Marco Friedl gehört dann, glaube ich, auch Michael etc. Und den hast du nämlich auch noch als eigenen Aspekt mitgebracht. Du sagst, Michael etc. macht Werder besser. Wie und warum?
weil er ein ganz anderer Torwart ist. Im Vergleich zu Gigi Pavlenka, weil er ein Torwartspiel hat. Ich glaube, da sind wir wieder beim Spielen. Und das Das ist einfach ein Fußballspieler auch und nicht nur der Torwart, der auf der Linie steht. Und damit will ich jetzt nicht die Leistungen schmälern von Torwärten, die auf der Linie stark sind und die Bälle parieren. Das kann er auch. Nur hat er eine andere Präsenz und eine andere Sicherheit im Spiel nach vorne, anspielbar. Er hat eine andere Körperpräsenz dann dadurch für die Verteidiger, die ja auch selber sagen, ich fühle mich ein Stück weit besser. O-Ton von Anthony Jung, wenn Michael Zetterer am Tor steht. Und das ist natürlich schon eine elementare Aussage. Romano Schmid hat was Ähnliches gesagt. Und da merkst du natürlich schon, okay, der hat ein richtiges Standing mit seinem Spiel. Und der spielt ja bei Eckchenspielen auch mit, ne? Und das fällt dir in dem Moment auf dem ersten Blick jetzt gar nicht so auf, ne? Also bei Michael etc. Und das hat Ole Werner sich ja auch nicht leicht gemacht, sage ich mal. Ne? Also als Gigi Pavlenka ausgefallen ist, habe ich sofort gesagt, okay, jetzt haben wir eine Torwartdiskussion. Weil diese Situation hatte Michael Zetterer ja schon mal. Markus Anfang hatte ihn ja zu Beginn der Zweitligasaison ins Tor gestellt als Nummer 1 und den Posten hat er ja wieder verloren nach Spieltag 11. Und also er kennt ja die Situation, die Chance zu haben, aber die Chance dann nicht zu nutzen. Und dieses Mal war es eben anders. Das war dann das erste Spiel gegen den BVB, wo er einfach sehr, sehr gut gespielt hat. Mhm. Er hat knapp verloren. Und dann hat Ole Werner, wo er auch dann mal in einer Pressekonferenz sagte, er hat sich wirklich die Statistiken angeschaut. Wie viele Schüsse wehrt er ab? Wie viele Pässe hat er? Tatsächlich Passquote vom Torwart. Und da und natürlich prozentuale Anzahl von Gegentoren. Was natürlich auch mal irgendwie ein Stück weit schwierig ist, finde ich. Also wenn man da, ne, man kriegt so und so viel Gegentore im Durchschnitt pro Spiel, finde ich immer schwierig. Aber letztlich gehört das natürlich als zum Datensammelsurium dazu sozusagen. Und da hat Michael Zetterer sich durchgesetzt Und dann war er ja Nummer eins. Und dann gab es aber ja zwei Spiele gegen Leverkusen und Stuttgart, wo er Patzer hatte. Und da habe ich gedacht, okay, wenn er das jetzt übersteht, dann bleibt er die Nummer eins. Und aus meiner Sicht ist es wirklich, genau, er macht weiter besser. Es ist die richtige Entscheidung. Es ist eine gute Wahl. Jetzt, ne, Vertrag verlängert, jetzt wieder Gesicht des Vereins, der ist seit 2015 schon da, zweimal ausgeliehen, hat sich da einmal durchgebissen. So jemand braucht einen Verein auch, finde ich. Ne? Zwischendurch hast du dich ja manchmal gefragt bei Werder, okay, welches Trikot kaufe ich denn jetzt? Und als Fan vielleicht, ne? Zumindest gab es da mal einige Aussagen bei Umfragen bei Fans, erinnere ich mich noch dran. Und jetzt hast du jemanden, der wirklich seit 2015 in der Mannschaft ist, für den diese Mannschaft wichtig ist, und so jemand als Identifikation finde ich auch gut, was jetzt aber unabhängig vom Spielerischen her natürlich ist. Aber ich finde, das hat Werder schon ein ganz anderes Spiel von hinten nach vorne gebracht.
Ich weiß, dass das total ungerecht ist, aber eigentlich auch absurd, dass es da wieder eine Verletzung gebraucht hat, dass es zu einer so bedeutenden Umstellung kam. Also ich will die Kritik gleich abmindern, weil indirekt kritisiere ich damit Ole Werner. Man kann dann aber eben sagen, eine gute Entscheidung von außen gesehen, dann an Michael Cetra festzuhalten und auch diese Torhüter-Diskussion gar nicht aufzumachen. Da hat ja Ole Werner in seiner typischen Ole Werner-Artigkeit ein bisschen borstig reagiert, als dann jemand mal erlaubt hat zu fragen, ob denn jetzt nicht Pavlenka wieder spielen könnte, jetzt wo er gesund ist. Aber ja, im Grunde hat er damit klar gemacht, ihr braucht mir die Frage gar nicht stellen, Cetra wird jetzt spielen, und er hat das eben auch nach dem 12. und 13. Spieltag gemacht, wo eben diese Spiele nicht so gut liefen, zu Hause gegen Leverkusen und in Stuttgart. Aber wenn du eben diese zwei unterschiedlichen Profile im Kader hast, ist es dann trotzdem erstaunlich, dass es dann in Anführungszeichen nur aufgrund einer Verletzung dann wirklich zum Tragen kam. Und ich würde nämlich auch dir zustimmen, was du gesagt hast. Wir haben es auch im Torhütersegment im Rasenfunk Royal nochmal besprochen. Michael etc. hatte einfach einen irren Einfluss auf dieses Spiel und ist großer Teil der erfolgreichen Phasen von Werder Bremen in dieser Saison.
Ja, definitiv. Ja, kann man da einen Vorwurf machen? Ja, kann man. Wenn du, sage ich jetzt mal, sagst, jetzt in der Sommerpause, ne, also vergangene Sommerpause, machst du für dich einfach mal die Torwartposition offen als Trainer. Und dann guckst du mal im Training, okay, wie ist der? Weil ich halte jetzt nicht so viel von einfach mal eine Torwartposition zu ändern. Mhm. Und letztlich gab es ja gar keine Diskussion. Also Gigi Pavlenka war ja nicht schlecht. Also ja, klar. Ne, das ist ja schon so gewesen. Und dann sind es natürlich einfach immer, vielleicht waren sie dann in dem Moment gleich gut. Und dann hast du den Vorteil für denjenigen, der die ganze Zeit spielt. Mhm. Nichtsdestotrotz, genau, braucht es dann diese Verletzung eben als Chance für Michael Cetra. Markus Anfang hat es anders gemacht. Der hat Michael Cetra dann mal ins Tor gestellt. Und das hätte in der Sommerpause aus meiner Sicht mal passieren müssen, dass man die Torwartfrage aufmacht. Mhm. Da bin ich bei der Kritik dabei. Wenn du siehst, boah, ey, etc., der hat doch viel bessere Trainingswerte. Das hätte man machen können, definitiv. Da ist dann die Frage, ob sie das nicht vielleicht gemacht haben. Glaube ich nicht, tatsächlich. Ne? Also wäre ich mir unsicher, ob sie es machen. Und dass man da sagt, okay, die Position, da bleibe ich jetzt stabil. Die Frage mache ich jetzt nicht auf.
Vielleicht ist das auch im Kontext der Bundesliga zu bewerten. Und da müsste man aber mal, wahrscheinlich wird man das auch erst mit ein paar Jahren Abstand vom Trainerteam erfahren, weil es durchaus einige Teams gibt, die mit Torhüterwechseln hin zu mitspielenden Torhütern, also Finn Dahmen in Augsburg, Alexander Nübel beim VfB Stuttgart, die haben sehr gute Erfahrungen diese Saison damit gemacht. Du siehst einfach, dass sich das Spiel im Kontext Bundesliga so entwickelt, dass dir das einen Vorteil gibt. Irgendwann wird es diesen Vorteil nicht mehr geben, denn dann spielen alle Torhüter mit. Vielleicht hat das auch noch eine Rolle gespielt, dass sie gesehen haben, welchen Erfolg da erst der VfB hatte, und bei Augsburg kam der Erfolg dann ja unter Jes Torum dieser Saison auch, und sie dann gesehen haben, eigentlich haben wir ja denjenigen im Kader, der das auch gut kann, der in allen anderen Belangen halbwegs auf Augenhöhe mit Pavlenka ist, mindestens, dann lass uns das probieren. Aber ich vermute, sie werden das nie so genau sagen, wie sie das entschieden haben, werden immer sagen, naja, Pavlenka war halt verletzt und dann wollten wir etc. das Vertrauen geben, wie man immer so schön sagt. Ist ja auch gut. Das Vertrauen hatte man.
Vielleicht war er aber ja auch noch, ne? Vielleicht war er ja auch gar nicht besser. Weißt du, vielleicht, du kann wirst das wirklich ja manchmal sein? Auch.
Oder, also, dann müsste er ja richtig überperformt haben in dieser Saison. Aber ja, vielleicht.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat man ihm das so in der Art nicht zugetraut. Hm.
Ja, das kann natürlich sein.
Dass er so gespielt.
Das kann natürlich wirklich sein. Aber dann ist eben die Frage, also genau, das kann ich total nachvollziehen. Aber für mich ist eben die Frage, warum dann an ihm festhalten, wenn er in Anführungszeichen wieder patzt? Hm. Wie man es ja schon mal gesehen hat. Also, und da muss es ja einen Grund für gegeben haben. Und der würde mich so sehr interessieren. Aber ich glaube, da kriegt man aktuell keine ehrliche Antwort, weil das würde auch bedeuten, über einen anderen Spieler schlecht zu reden, indirekt, weil man sagt, der kann das eben nicht und das machen die aus gutem Grund nicht und das ist auch richtig so. Ich meine, das sind Menschen hier, über die wir sprechen. Aber das würde mich eben wirklich mal interessieren. Wann hat es da bei wem im Trainerteam Klick gemacht, dass sie sich gesagt haben, nein, wir brauchen Zetterer, auch wenn er jetzt mal hin und wieder patzt, wenn er jetzt noch 15 weitere Fehler gemacht hätte, klar, dann hätten sie wieder zurücktauschen müssen.
Aber er hatte ja auch nicht, also das waren zwei Patzer, ja. Aber das waren ja nicht,
das war's.
Ne? Natürlich musste man darüber reden, ja. Aber trotzdem hat er da auch wieder gute Aktionen. Mhm. Also, ne, das ist ja, und du hast ja ein Gefühl, ne, der Trainer, welchen Raum sehen wir von 100%? Einen ganz, ganz schmalen, geringen Raum, wenn man mal beim Training ist, ne, das Spiel anguckt und dann mal die Interviews macht. Der Trainer, ne, klar, sieht diese Mannschaft jeden Tag, spricht mit allen und da wird er einfach das Gefühl gehabt haben, was die, ja auch, finde ich, sehr, sehr klar geäußert haben, eben wie Anthony Jung oder Romano Schmid. Und es werden nicht nur die beiden geäußert haben, dass sie sich mit ihm besser fühlen. Mhm. Und dann würde ich als Trainer, okay, die zwei Patzer nehme ich hin, weil es ist ja kein schlechtes Spiel gewesen, sage ich mal. Es sind zwei Patzer. Das kann ein Torwart immer haben, hatte Manuel Neuer jetzt auch. Ja. Und ne? Und in der Champions League im Halbfinale. Aber wenn von 100%, sage ich jetzt mal, zwei Patzer sind, sind das für mich immer noch 85%, die gut sind. Und darauf kann ich ja aufbauen. Weil Patzer sind manchmal auch Erfahrungswerte.
Ja, vor allem, wir müssen ja auch nicht so tun, als ob es irgendwelche Torhüter da draußen gäbe, die nie patzen. Das ist, die Torhüter spielen halt auf einer Position, wo uns jeder einzelne Fehler auffällt. Und die vielen Dinge, die sie gut machen, nicht so gut. Also, aber dieses Vertrauen der Vorderleute, das hast du ja vorhin schon mal angesprochen, aber da hast du natürlich einen sehr, sehr guten Punkt. Das wird sehr wahrscheinlich auch eine ganz große Rolle gespielt haben. Und dahingehend hat man ja eine gute Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die vielleicht zumindest hinterfragbar ist, auch damals schon als riskant wahrgenommen wurde, war die, Naby Keita zu holen, vom Hoffnungsträger zum Suspendierten. Also wir alle wussten, dass Naby Keita verletzungsanfällig ist. Ich denke, es war auch allen klar, trotz all der Euphorie angesichts des Transfers von Naby Keita hin zu dieser Saison zu Werder, war auch allen klar, naja, das ist so, als würde man im Casino auf eine Zahl setzen und dann hofft man einfach, dass es gut geht und die Sterne standen günstig, deswegen konnte man ihn verpflichten. Und jetzt gehen wir aus einer Saison raus, in der Naby Keita in den letzten Wochen gar keine Rolle mehr gespielt hat, weil er sich im Grunde selbst aus der Mannschaft genommen hat, weil er nicht damit zufrieden war, nicht gespielt zu haben und deswegen das Team verlassen hat und dann suspendiert wurde. Kannst du noch mal kurz nachzeichnen, was waren die Etappen? Was ist denn da eigentlich passiert in diesem Jahr, dass jemand so gefeiert wird bei seiner Ankunft und jetzt bei seiner Verabschiedung ist niemand traurig, dass er geht?
Naja, ob er geht, das wissen wir ja noch nicht. Also sein Vertrag läuft ja noch bis 2026, ne? Das ist schwer vorstellbar.
Aber meinst du, er hat eine Zukunft bei Werder? Das kann doch gar nicht sein.
Also ich habe das nach der Suspendierung auch schon gesagt, für mich ist das schwer vorstellbar, wie das noch weiter zusammengehen soll. Also da muss er sich wirklich bei der Mannschaft entschuldigen. Das hat er ja damals direkt danach auch nicht gemacht. Und wirklich einfach mal sagen, okay, wie stellt er sich das vor? Und was bringt der ein? Dann sage ich immer noch, okay, ne, wenn Verein und Spieler damit fein sind, sage ich mal, kann das funktionieren. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass es funktioniert. Weil Naby Keita hat ja auch von sich an Selbstverständnis. Und also deshalb wurde ja er suspendiert, weil das eben nicht in sein Selbstverständnis gepasst hat, dass er da wieder nicht in der Startelf steht. Und da fahre ich doch nicht mehr mit. Also verrückt, finde ich immer noch. Das ist völlig verrückt. Also, dass das passieren konnte, das hätte ich nie für möglich gehalten, weil genauso wie du sagtest, der hat ja eine riesen Euphorie entfacht in Bremen. Boah, Werder holt Naby Keita. Wow, wie ist denn das möglich? Das ist übrigens natürlich nur möglich, weil er so verletzungsanfällig gewesen ist, beziehungsweise ist, ne? Und nur deshalb hat Werder überhaupt Naby Keita verpflichten können mit einem überschaubaren Risiko. Und zu dem Zeitpunkt hätte, glaube ich, keiner gesagt, nee, lieber nicht machen. Mhm. Weil Naby Keita zu haben, lass ihn mal 5 gute Spiele haben. Und dann ist es einer, der vielleicht ein gutes Mindset wieder in die Mannschaft bringt. Diese Siegermentalität, wovon man ja immer spricht, die man braucht. Ne? Das Selbstvertrauen, was dadurch gestärkt wird. Einfach so jemand zu haben, der vielleicht auch einfach, ja, da kann ich 90 Minuten spielen, aber der erhöht die Trainingsqualität. Das ist ja auch mal diese Diskussion. Ne? Hatten wir vorhin schon mal kurz gesagt. Mhm. Den musst du doch nehmen. Also, ne, der hat einen leistungsorientierten Vertrag, den nimmst du mit, Naby Keita, geil. Und dass sich das dann, ich weiß noch, ich war beim Testspiel in Westerstede, Werder gegen Oldenburg, da hat er sich ja aufgewärmt und ich weiß noch, ich war mit der Kamera die ganze Zeit beim Aufwärmen auf Naby Keita. Im Nachhinein dachte ich, okay, das war eine gute Entscheidung, weil man hätte ja nie ein Bild von ihm gehabt.
Die letzten Bilder von ihm.
Ja, genau, und dann hat er sich verletzt und da hast du schon gesagt, so, boah, fängt natürlich schwierig an. Mhm. Und dann hat er die ersten Einsatzminuten, wo er 3 gute Aktionen hatte. Und das war gegen Hoffenheim, meine ich. Mhm. Und da hast du gedacht, ja, super, ne, jetzt ist er da, paar Minuten gespielt, sieht gut aus, super. Ich weiß noch, der ist da lang gelaufen, man steht da in der Mixzone, immer da laufen die Spieler an einem vorbei und der war gut drauf und die Fans waren begeistert, super, so haben sie sich das vorgestellt. Keiner hat erwartet, dass der jedes Spiel spielt und keiner hat auch erwartet, dass der, keine Ahnung, zigtausend Tore macht in Werder. Es sind die Fans ja eh wohlwollend, wenn du es mal pauschalisierst, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und aber dass er dann gar nicht spielt und dass der immer wieder verletzt ist. Ich weiß noch, ich war in einer Pressekonferenz und habe Ole Werner, aber ich wusste gar nicht, wie ich es formulieren soll. Wie ist der Stand bei Naby Keita? Kann der spielen? Kann der nicht spielen? Und da tat auch Ole Werner sich schwer mit der Antwort, weil das einfach so schwierig gewesen ist, das einzuschätzen. Wie gut ist der? Wie lang kann der spielen? Wie kann der performen? Und dann kamen schon so Sachen hinzu, was man gehört hat, dass der bei den Sponsorenterminen sich immer so ein bisschen drückt. Das kommt in der Mannschaft natürlich nicht so gut an, nicht der pünktlichste ist. Wenn du dann immer nur verletzt bist, ist das natürlich auch nicht so doll. Und dann würde ich sagen, ist der Worst Case das Worst Case eingetreten. Dann fährt er natürlich auch zum Afrika Cup. Da hätte sich natürlich auch jeder Werder-Fan gewünscht zu sagen, okay, ne, jetzt nutzt doch die Gelegenheit mal und ja. Nimm dir die Zeit, wenn der Verein dir was bedeutet, wenn du hier was erreichen willst mit der Mannschaft, ne, bleib hier. Ich kann das immer verstehen, dass man sagt, oh, Nationalmannschaft, da will ich irgendwie dabei sein. Aber nach so einer Hinrunde, finde ich, muss man auch mal die Priorität haben, okay, was ist mir wichtiger? Und dann hat er aber ja gespielt im Afrika-Cup, im Viertelfinale sind die dann ausgeschieden und dann kommt er wieder und dann geht das wieder los. Und das ist nicht erklärbar aus meiner Perspektive. Das ist nicht erklärbar, dass er nicht spielt, aber nicht erklärbar, dass er dann sagt, boah, ey, nee, dann habe ich da keinen Bock drauf. Weil das ist ja eigentlich auch des Anspruchs des Naby Keitas nicht würdig, als ein Spieler, so wie er sich sieht.
Ja, sehr wahrscheinlich sieht er das anders, aber da muss er ja.
Wahrscheinlich.
Aber das ist ja wirklich.
Muss wohl.
Aber das ist ja wirklich das Absurde. Der hat als Kapitän das Viertelfinale im Afrika-Cup gespielt, haben sie dann verloren gegen Kongo und kommt zurück und spielt das nächste Mal im März. Weil er halt wieder ausfällt und dann aber halt Teil des Kaders ist. Ich meine, Ole Werner ist da natürlich auch ein Trainer, der Spieler langsam heranführt. Und das Ähnliche, was wir vorhin über Jugendspieler gesagt haben, das kann man vielleicht in einem solchen Spiel, in einem solchen Fall dann auch sagen. Auf der anderen Seite muss man ja aber auch sagen, nach ein bisschen rumprobieren hat's auf der zentralen defensiven Position eigentlich ganz gut funktioniert. Linen haben wir vorhin schon angesprochen. Stay hat ja immer mal wieder so eine, mein Gegnerbeispiel spielen sie ja dann immer zentral defensiv und mit Ball halt dann weiter nach vorne. Und ich fand, dass da nicht mehr die Probleme herkamen bei Werner, dass das Naby Keita so nicht akzeptiert und er sich denkt, wenn ich jetzt da spielen würde, wäre es noch besser. Ist ja klar, das soll er ja auch denken, das muss er denken. Der muss ja eine Anspruchshaltung an sich selbst haben. Aber dennoch ist das eine ganz...
Aber eigentlich würdest du ja sagen, Nabil Keita hat eine Qualität, die es so im Werder-Kader nicht gibt, weil es Nabil Keita ist. Ne? Genauso, was du sagst. Du siehst dann, es funktioniert eigentlich. Das Mannschaftsgefüge funktioniert. Und da kannst du natürlich, klar, Kritik äußern an Ole Werner. Da hält er dran fest. Niklas Stark, ne, spielt, dann ist er verletzt, tut sich schwer, wieder reinzukommen, weil er die Chance nicht richtig kriegt. Jens Day ja auch. Seine Linie ja auch. Ne? Die Kritik kannst du natürlich schon äußern an Ole Werner, dass er zu stark immer an seinem System, was wir vorhin schon mal gesprochen haben, und seinen Spielern halt festhält, ne? Und es dann natürlich schwierig wird, die Einsatzzeiten zu bekommen. Nur, wenn du einen Spieler hast, von dem du 100% überzeugt bist, findest du für den Platz.
Ja, genau. Und ich meine, klar, ich kann auch aus einer Navigator-Sicht verstehen, als dann irgendwann Christian Groß Innenverteidiger gespielt hat, weil da halt wieder alle ausgefallen sind und halt wirklich nur noch mit Linien ein klarer Sechser da war, ja, dann hätte ich mich als Navigator auch auf dem Feld gesehen, aber dennoch musst du halt ein gewisses Grundmaß an Zusammengehörigkeitsgefühl, also es ist eine soziale Gruppe, so ein Team, und da musst du dich halt auch sozial verhalten, ansonsten funktioniert diese Gruppe nicht und sonst wirst du rausgenommen aus dieser Gruppe, und das ist halt Nabil Keita passiert. Und genau, ich habe es ja schon so anmoderiert, als wäre er weg, aber in meinem Kopf ist er halt weg, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da einen Weg zurück gibt. Ich finde aber, dass Nabil Keita ein ganz hervorragendes Fallbeispiel ist, um über die Transfers bei Werder generell zu sprechen, weil wir sind vorhin eingestiegen in dieses Segment mit der Feststellung, dass der Kader dann doch etwas zu dünn war, und jetzt kommen wir raus so ein bisschen aus dieser Sendung und wissen, okay, also eigentlich hat ja alles wunderbar geklappt. Man ist in der Liga geblieben, hatte mit dem Abstieg nichts zu tun. Man hatte einige gute Phasen mit dabei, man hatte auch echte Highlight-Spiele, also dieses Stuttgart-Spiel, dieses Bayern-Auswärtsspiel, gerade Bayern-Auswärts, endlich mal wieder gewonnen. Also haben wir ja alle erleichtert aufgeatmet, dass das endlich mal wieder passiert ist. Und dann würde ich sagen, dass es durchaus auch einige Wintertransfers gab, die zumindest in Fanlagern Grundlage für höhere Träume oder größere Träume geben. Also Malatini haben wir schon angesprochen, der dann auch direkt, ich glaube, war das nicht sein erster Einsatz, wo er eingewechselt wurde und dann das 1:0 gegen Freiburg schießt nach dem Fehler von Attila Scholloi. Dann haben wir mit Skelly Alvero, Isaac Hansen, Aaron, haben wir sehr junge Spieler, die eben auch ein sehr hohes Potenzial haben. Siehst du eine Veränderung in der Transferstrategie von Werder Bremen? Oder hat sich das jetzt einfach alles so ergeben, dass diese jungen Talente gekommen sind?
Nee, da würde ich schon sagen, also da teile ich deine Meinung, dass es eine Veränderung gibt, eben dadurch, dass es vermehrt auf junge Spieler wieder gesetzt wird, weil du kannst es ja auch mal runterbrechen. Werder hatte ja mal den ältesten Kader mit Ömer Toprak und Christian Groß, ne? Und Füllkrug und Dubsch sind jetzt auch nicht die Jüngsten, aber ne, gehören ja irgendwo dann auch mit dazu. Definitiv. Also es ist ja auch dieses regionale Bündnis, die 38 Millionen, die Werder jetzt ja ein bisschen mehr Beinfreiheit verschafft im Sommer. Ne. Trotzdem ist es natürlich so, dass du nicht ins obere Regal greifen kannst. Marco Grüll kommt jetzt, das ist ja schon der erste Neuzugang im Sommer. Es ist ja, ja, der fährt mit zur EM, absolut, aber es ist ja kein... Harry Kane wäre jetzt ein schlechter Vergleich, weil von Top zur oberen Spitze der Spieler ist natürlich auch mal noch ein Weg, ne? Aber den kann Werder sich einfach nicht leisten. Und da setzen sie natürlich vermehrt drauf. Dafür ist ja auch dieses Geld von dem Investorendeal gedacht, ne, auf jüngere Spieler zu setzen, eben wie Jinma, wie Dingshi, wie Woltemar. Da kannst du auch Beste dazu zählen, obwohl ich dabei bleibe und sage, dass es nicht so richtig absehbar war. Malatini, der schon viel mehr gespielt hat, das wird nicht so geplant gewesen sein, ne? dass der schon so viele Spiele gemacht hat. Hansen Örren, der jetzt gute Testspiele gespielt hat, ne, das sehe ich noch einen größeren Schritt als, sage ich jetzt mal, bei Malatini, ne. Skelly Alvero, den gibt's ja auch noch, ne. Muss man mal gucken, ob der bleibt oder nicht. Aber definitiv. Jetzt sind ja, also wenn wir jetzt mal schauen, was jetzt im Sommer passiert. Marco Grüll, wie gesagt, ist schon verpflichtet. Dann kursieren ja gerade so Namen wie Paul Wanner oder Tim Skarke. Paul Wanner ja auch ein Nachwuchstalent, ne? Die Bayern-Spieler, Elversberg, da hat er gut performt. In der zweiten Liga natürlich, die wollen ihn aber ja ja eigentlich nochmal ausleihen weiter. In der Bundesliga könnte er ein bisschen Spielpraxis sammeln. Das wäre so Werder-like, sage ich jetzt mal. So ein Transfer. Ausleihe ist es ja in dem Fall. Ne? Oder Name kursiert wie, ne, sei Tim Skarke. Es ist auch keiner aus dem obersten Regal, aber jemand weiß, wie die Bundesliga funktioniert, der jetzt mit Darmstadt abgestiegen ist, da keine gute Saison hatte. Ne? Das sind so Beispiele, sage ich jetzt mal. Das sind so, ja, tatsächlich so einfach so Werder-Transfers, dass man, letztlich war es ja früher nie anders, ne, wo wir dann bei Diego und Miku sind. Das sind auch Spieler gewesen, die kaum einer auf dem Zettel hatte. Aber da geht's natürlich jetzt mehr um Entwicklung von jungen Spielern, um die dann einfach auch, das ist ein Ausbildungsverein und das wollen sie natürlich mehr und mehr wieder sein, sage ich jetzt mal, ne. Und da hat sich die Entwicklung, sage ich mal, von Ömer Toprak als Beispiel. Nuri Sahin wurde auch mal verpflichtet. Ja, ne? Da hat noch Philipp Bargfrede gespielt. Und dann jetzt zurück, sage ich jetzt mal, zu den Jüngeren. Und trotzdem musst du natürlich irgendwie immer aufpassen, dass du da auch eine Mischung hast, ne? Mit zu vielen Jüngeren. Da kann natürlich dir auch dann schnell mal die Erfahrung fehlen. Aber das ist es halt, finde ich. Und das finde ich aber auch gut, weil letztlich kann Werder darauf bauen. Also du hättest natürlich sagen können, ja, mit dem Europapokal, so weit waren die noch nicht und dies und jenes. Aber sorry, ist Heidenheim reif für das internationale Geschäft? Genauso wenig, wie Werder es vielleicht gewesen wäre. Ne? Und trotzdem gibt es ja einen Schub. Und dann kriegst du auch wieder andere Spieler, die du vielleicht zu deinem Verein dann wechseln wollen, weil die einfach darauf Bock haben. Ne? Und so kannst du dich vielleicht immer so ein bisschen steigern, wie Freiburg das ja auch in den vergangenen Jahren geschafft hast. Und das sollte aus meiner Sicht auch das Ziel von Werder sein. Und den Eindruck habe ich, dass sie da zumindest einfach schon wieder festgestellt haben, okay, wir müssen diesen Switch noch intensiver gestalten. Und da ist dann natürlich Ole Werner dann gefragt auch, ne? Also dann müssen die jungen Spieler natürlich auch mal Einsatzzeiten bekommen.
Habe ich auch schon dran gedacht
werden,
gerade.
Entwickelt werden.
Ja. Und gleichzeitig haben wir den Switch ja auch bei verantwortlicher Position. Frank Baumann hört auf als Geschäftsführer Fußball. Clemens Fritz, noch nie gehört im Werder-Umfeld, wird sein Nachfolger. Wie blickst du denn auf diese Transformation, die da auf Werder zukommt?
Ja, also aus Werders Sicht ist es absolut nachvollziehbar. Und Werder-like wäre es ja eigentlich auch gewesen, hätten sie gesagt, so Frank Baumann geht und Clemens Fritz kommt. Den Schritt sind sie ja nicht gegangen, weil sie ja eine externe Beratungsagentur hinzugezogen haben. Sie haben sich unterschiedliche Personalien angeschaut, angehört, sie haben ein Portfolio entwickelt. Und bei Werder ist es ja immer so ein bisschen, dass es immer zu Lasten geht. Ah, schon wieder einer aus der Werder-Familie. Und ich finde das nicht negativ, weil bei Dortmund ist es ja übrigens gerade auch so. Lars Ricken wird jetzt, ist auch einer Bekannter dort aus dem schwarz-gelben Umfeld. Und bei Werder ist es jetzt Clemens Fritz. Man kann es ja noch nicht sagen, ob es die richtige Entscheidung ist, weil die Aufgaben, die jetzt auf ihn warten, die hat er ja auch noch nicht absolviert. Das ist für mich auf jeden Fall ein Schritt, sage ich mal, der absolut nachvollziehbar ist, weil sie ja einige Schritte gegangen sind mit dem neuen Kaderplaner Johannes Jahns. Die haben Nachwuchsleistungszentrum, da Marc Dommer eingestellt. Also es sind ja schon Personalien, die den Verein verändern. Eben genauso das, was wir gerade gesagt haben. Eben junge Spieler noch weiter fördern, um die dann zu integrieren oder vielleicht auch eben mit denen dann Gewinn zu machen, ne, um sie dann zu verkaufen. Und da ist Clemens Fritz einer, der diesen Weg ja schon mitgegangen ist in einer anderen Position, wo du aber weißt, okay, der steht für diesen Weg. Der krempelt den Verein jetzt nicht um. Der muss sich da jetzt nicht profilieren vor allen anderen. Der geht diesen Weg, den sie eingeschlagen haben, jetzt mit weiter. Und von daher finde ich, Stand jetzt ist das eine nachvollziehbare und gute Personalie. Weil du musst dich auch immer fragen, das ist ja auch immer, das sind auch so bei Trainerfragen immer, oder auch bei Marvin Ducksch, was beziehungsweise wer ist die Alternative?
Ja, ja.
Wer soll denn spielen? Gibt es da jemand, der besser ist? Wer kann den Verein oder die Mannschaft anders einstellen? Gibt es da jemanden, der da noch mehr rausholt? Und genauso wie auf der Position von Frank Baumann, wer wäre der gewesen, der vielleicht noch besser gepasst hätte? Weil die Alternative muss ja immer sein, okay, wer ist die bestmöglichste Person für diese Position? Und da hoffe ich einfach mal, dass Werder sich genau diese Frage gestellt hat, nämlich die bestmöglichste Person für diese Position einzustellen.
Das hoffe ich aber auch.
Und, ne? Und dann ist es mir auch völlig wurscht, ob es jemand aus dem Werder-Umfeld ist oder jemand extern. Mhm. Von daher finde ich das als Personali so jetzt, Stand jetzt, finde ich es gut.
Und wir werden es erst in der Zukunft bewerten können. Und damit diese Zukunft starten kann, Jana, müssen wir jetzt aber diese Saison abschließen. Vorher kann Werder Bremen, das weiß ich aus sicheren Quellen, können sie nicht in die Zukunft gucken. Das heißt, wir müssen noch kurz die Saison-Awards küren. Wenn du einen MVP hast, wer war der wichtigste Spieler? Unsung Hero, glaube ich, vorhin schon gehört zu haben. Und Moment der Saison haben wir vielleicht auch schon indirekt gestreift. Aber lass mal mit dem MVP beginnen. Wer war denn für dich der wichtigste Spieler in dieser Saison?
Also der MVP ist für mich Justin Ginmar. Shooting Star und MVP in einer Person. Einfach, der kam, spielte und hat getroffen und war so unbekümmert und so gut und so schnell. Also das ist für mich die Entdeckung und der MVP gleichzeitig.
Sehr, sehr interessant. Ich habe ja auch die HörerInnen gefragt, dass sie abstimmen können über ihre MVPs. Mhm. Die HörerInnen sind tatsächlich mit 30% der Stimmen bei Marvin Ducksch rausgekommen, dann 21% Mitchell Weiser, 11% Romano Schmidt, 13% Michael Etzetera und Justin Ginmar, wo ist er denn? Ah, 3% nur tatsächlich, aber ich mag deine Wahl sehr und vielleicht spricht da aber auch die Journalistin aus dir, weil Justin Ginmar hat auch neben dem Feld durch eben frische Ansagen, gut verwendbare O-Töne, glaube ich, auch so ein bisschen frischen Pep reingebracht und das braucht es ja auch. Dann kann man gute Geschichten.
Ja, definitiv. Also ich finde, kann man auch alle nehmen. Ist ja alles nachvollziehbar. Klar. Übrigens interessant dann ja auch, dass Marvin Ducksch den höchsten Prozentsatz hatte, ne?
Dabei ist er doch so unbeliebt.
Ja, eigentlich, ja, total. Dabei wollen sie ihn doch eigentlich gar nicht. Müsste Mensch, man ihm mal zukommen lassen.
Ja, wirklich. Also ich gehe ja wohl davon aus, dass er diese Folge auswendig lernt. Also wenn ich hier schon so tolle Gäste herbekomme. Aber ja, ansonsten schickt es bitte Marvin Ducksch nochmal, damit er hört, wie geliebt er ist bei den Rasenfunk-HörerInnen. Wer ist denn dein Unsung Hero, Jana?
Ja, da habe ich tatsächlich länger überlegt. Ich finde, Mitchell Weiser kannst du immer sagen. Mhm. Das ist immer eine Konstante auf rechts. Der performt immer. Also, aber das war, nee, ich bin bei Sanelin tatsächlich. Mhm. Ja, dadurch, dass er einfach in der Rückrunde so konstant war, Wendepunkt 1-0 gegen Bayern, der hatte ein super Spiel gegen Augsburg, da hatte der eine Top-Zweikampfquote, das ist jemand, der einfach unglaublich viel redet. Ich will nicht sagen, das ist wie Radio Müller, Radio Lien, ich glaube, das wäre vielleicht zu viel, aber irgendwann hat er mal gesagt, dass er nach dem Spiel auch wirklich immer heiser ist, weil er so viel einfach vorne, hinten koordiniert und redet und läuft und finde ich schon, der hat sich da echt reingemoved in die Mannschaft und auf einer positiven Art und Weise so ein bisschen reingesneakt. Das ist ja auch nicht jemand, der so glänzt, ne? Also durch Tore oder durch Aktion oder sowas, aber manchmal glänzt ein Spieler einfach in der Position, die er ausführt und ich finde, das hat er in der Rückrunde echt gut gemacht.
Ja, vor allem passt er auch dahingehend sehr gut in die Kategorie, dass als er damit aufgehört hat, zu viel in der Offensive auch mitzumachen. Der hat sich manchmal so ein bisschen rauslocken lassen aus seiner Position, weil er gegen den Ball und mit dem Ball einfach was machen wollte. Als er das so ein bisschen rausbekommen hat aus seinem Spiel, hast du gesehen, wie wichtig er einfach sein kann, weil er so eine hohe Passqualität hat, weil er einen guten Blick hat für Situationen und verhältnismäßig zweikampfstark ist. Also da gibt's einzige Problematik ist, er lässt sich noch ein bisschen oft austribbeln. Das habe ich noch gesehen, dass er bundesligaweit der Spieler mit den meisten verlorenen Dribblings ist. Aber da gab es noch andere. Ja, muss man auch, also das ist jetzt erstmal nur die Gesamtstatistik. Man müsste dann nochmal ganz genau ins Detail reingehen, gucken, wo auf dem Feld. Aber tatsächlich ist mir es auch aufgefallen, dass wenn jemand schon Tempo aufgenommen hat, dann schafft es Senelin nicht mehr, da noch den Körper so reinzustellen, dass er wieder das Tempo des Gegenspielers rausnimmt. Ist aber nicht so oft aufgefallen, weil dann kam jemand aus der Fünferkette nach vorne geschoben. Deswegen haben sie es im Verbund gelöst. So, dann fehlt uns noch der Moment der Saison. Welcher war das?
1-0 gegen die Bayern. Ja, also aber ich glaube, wirklich, das ist ganz klar, obwohl das Stuttgart-Spiel auch schon echt gut war, aber dieses nach 15 Jahren in München zu gewinnen gegen die Bayern, ich glaube, es waren 28 Spiele in Serie, die Werder nicht gewonnen hat. Ich weiß, wir haben immer so Horrordaten vor jedem Bayern-Spiel rausgeholt. Ja. Und auch in einer Art und Weise, ich weiß nicht, ich habe das Spiel damals im Sender gemacht und ich bin wirklich mit, kann man ja auch ruhig sagen, wenig Erwartungshaltung in diesen Sonntag gegangen. Es war ein Sonntagsspiel. Und dann sehe ich wirklich eine kompakte, gute, konstante Leistung mit vielen herausgespielten Torchancen.
Ja.
Das hat mich ja schon erstaunt. Und da merktest du schon, boah, da ist was drin. Und dann ist auch ein klasse Tor von Mitchell Weiser gewesen. Michael Cetra auch ein super Spiel gemacht. Und dann gewinnen sie einfach auch mal 1-0. Das kann man ja auch nochmal so sagen. Du kannst ja einfach mal 1-0 gewinnen, ne? Die 0 das, gegen die Bayern.
Das ist ja unwahrscheinlichste Werder-Ergebnis ever. 1-0.
Total. 1-0. Und das war wirklich, ja, das hat einen richtigen Schub gegeben.
Ja, ja. Und weißt du, wem ich das so sehr von Herzen gegönnt habe? Allen Werder-Auswärtsfans. Und vor allem denjenigen, die jetzt nicht irgendwie aus dem Allgäu in die Arena gekommen sind, denen habe ich schon auch gegönnt, weil die mussten sich mal viel Sport anhören, wahrscheinlich am Tag danach, nach dem Spieltag in der Arbeit. Aber die wirklich die weite Reise auf sich genommen haben, in der Erwartung wieder auf die Mütze zu bekommen. Und das fand ich so schön, dann zu sehen, diesen feiernden Auswärtsfolg. Ich dachte mir so, ja, also ihr habt es euch mal wirklich, wirklich hart verdient, diesen Sieg jetzt genießen zu können. Das waren meine
Unsung Heroes. Total, weil es ja auch nicht so ein Gurkenspiel war, ne? Ja. So reingestochert irgendwie und dann nochmal hinten reingestellt, Beton angerührt oder sonstiges. Also es war ja wirklich auch, nicht aus Bayern-Sicht, also ne, es kommt ja auch was dazu. Die haben natürlich nicht ihre Top-Leistung dann einfach zeigen können, aber so what? So ist es dann halt. Fußball ist auch ein Fehlerspiel, ne? Und dann machst du einfach ein gutes Spiel und gewinnst es. Und das war schon, ja, und das dann zu wissen, ne, den Glauben zu haben, beziehungsweise so ein Spiel gewinnen zu können, das macht ja auch was mit dem Spieler.
Aber wirklich. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist das Gift, das die Saison beschreibt. Jana, versuch uns zu beschreiben, was ist auf deinem Gift zu sehen?
Auf meinem Gift sind zwei Omis, die in der Achterbahn sitzen und die eine macht immer nur so und die andere jubelt so, weil ungefähr das war's. Zwischen Abstiegssorgen und Europaträumen war es ein Auf und Ab. Manchmal hast du das Gefühl, boah, kannst du nicht hinsehen und kannst du auch nicht mit angucken. Und auf der anderen Seite hast du einfach so viel Spaß gehabt in manchen Spielen. Und ja, letztlich ist es das. Es ist ein Auf und Ab gewesen, konstant und konstant mit einem schwierigen Beginn und einem guten Ende mit 5 ungeschlagenen Spielen in Serie.
Aber dass das jetzt Omis sind, ist kein Hinweis auf den Altersschnitt des Kaders, oder? Das kann es ja nicht mehr sein.
Nee, aber so sah mein GIF aus. Du hast gefragt.
Nee, alles
gut. Ich wusste nicht, dass ich es hätte beschreiben sollen. Ich dachte, du blendest das hier jetzt ganz digital ein.
Es wird natürlich in den Shownotes verlinkt sein. Das mit den Einblendungen, das ist, ich brauche noch Steigerungspotenzial für den Rasenfunk. Also, Jana, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat große Freude gemacht, mit dir diese gar nicht so ereignisarme Werder-Saison nachzubesprechen. Ich habe das Gefühl, wir hätten noch mal eine Stunde sprechen können. Aber ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte abgehandelt. Vielen, vielen Dank, dass du mal im Rasenfunk mit dabei warst.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Mir ebenso und ich hoffe euch, lieben Hörerinnen und Hörern auch, ganz herzlichen Dank, dass ihr diese Folge hier ermöglicht habt, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist alleine crowdfinanziert, wir finanzieren uns ausschließlich über euch und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Pseudonym, bei André K., bei Von Bohlsen, bei Malte Bass, bei Yannick, bei David Schimm, Leon und Jakob Carstens. Sie sind alle auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt, ganz herzlichen Dank. An euch alle stellvertretend für die Rasenfunk-Community. Ihr könnt, wenn ihr euch für Folgen zur EM interessiert, den Rasenfunk-Nationalteams-Feed abonnieren. Ihr könnt rasenfunk.de besuchen, da findet ihr auch weitere Wege, uns zu unterstützen. Und vor allem wäre es aber wichtig, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut.
Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.
Ich grüße alle, die mich kennen.